Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Friedhof. Und weil Alex und ich zwar schon mal Friedhöfe besucht haben, haben wir uns aber uns damit nicht so besonders gut auskennen, haben wir uns jemanden eingeladen, nämlich die Sandra Scheckenreuther. Und die ist ihres Zeichens Friedhofsgärtnerin. Herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du direkt anfangen und so ein bisschen erzählen, was machst du überhaupt? Was macht deinen Beruf aus?
Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich bin Sandra Scheckenreuther, wie du schon gesagt hast, und arbeite seit 2018 auf dem Friedhof. Kurz als Randerklärung, ich habe eigentlich Gärtnerin Fachbereich Baumschule gelernt. Ich kann also alle Pflanzen von Aufzucht bis Verkaufsgröße was zu erzählen. Dann trennten sich unsere Wege, die Baumschule und ich. Und dann habe ich, wie gesagt, 2018 schönerweise im öffentlichen Dienst auf einem kommunalen Friedhof in Castrop-Rauxel anfangen können. Was mache ich da? Eigentlich macht man auf einem kommunalen Friedhof als Friedhofsgärtnerin viele Rahmengeschichten. Also wir sind für die Rasenflächen zuständig, wir sind für die Strauchgruppen zuständig, also alles, was man so unter Heckenschnitt, Strauchschnitt versteht, das müssen wir machen. Wir müssen natürlich auch für Beisetzungen, Beerdigungen die Trauerhalle so denn gewünscht vorbereiten. Also die kann ja gebucht werden, die muss aber nicht gebucht werden. Das dürfen die Angehörigen natürlich frei entscheiden. Wir haben auch noch Leichenzellen, wo Tote eben aufgebahrt werden können. Aber das ist sehr rückläufig. Das weiß eventuell der Bestatter in der Runde auch ganz gut. Die meisten Bestattungsinstitute haben mittlerweile ihre eigenen Räumlichkeiten aufgebaut. Und da die ja sowieso dann auch die Leichen, die Verstorbenen abholen müssen, an welchen Orten auch immer, geht das so ein bisschen Hand in Hand, dass die dann einfach sagen, also wir bahren die dann in unseren Räumlichkeiten auf. Also das ist eigentlich bei uns auch sehr, sehr rückläufig. Aber die Räumlichkeiten sind noch da. Die können also gebucht werden, die können mitgenutzt werden und sowas müssen wir halt eben auch, naja, instand halten ist ein bisschen übertrieben, aber vorbereiten, so es denn gewünscht ist. Ne? Ja, dann natürlich auch die Löcher ausheben, sei es jetzt für eine Urne, sei es jetzt für eine Sargbestattung und dann eben halt auch wieder schließen. Dann legen wir noch den Grabschmuck auf. Ansonsten haben wir tatsächlich mit der Bestattung an sich weiter gar nichts zu tun.
Okay, von Baumschule zum Friedhof ist schon ein Schritt, finde ich. Mhm. Gab es da Berührungsängste?
Nein, gar nicht. Also meine Idee war eigentlich, ich musste dann tatsächlich 2000 doch mich mal endlich entscheiden, eine Ausbildung zu machen. Und ich wollte eigentlich tatsächlich gerne Friedhofsgärtnerin werden. Aber irgendwie blieben mir da so ein bisschen die Stellenangebote versagt und die wenigen, die ich hatte, die... Naja, da bin ich nicht so auf Interesse gestoßen. Und so hat sich dann eigentlich der Bogen eher nach der Idee Friedhofsgärtnerin in die Richtung Baumschule gespannt. Und da habe ich sowohl einen Ausbildungsplatz bekommen, als halt eben auch dann anschließend die Festanstellung. So bin ich dann eigentlich erstmal von dem Friedhof wieder weg. Da wollte ich ja zunächst hin.
Okay.
Dementsprechend war ich eigentlich schon mit Anfang 20 der Meinung, da gehöre ich hin. Da möchte ich gerne hin, da habe ich Interesse dran und naja gut. Aber wie bin ich dann jetzt im Grunde auf dem zweiten Weg auf dem Friedhof dann doch angekommen? Ist einfach die Sache, wie gesagt, das Arbeitsverhältnis zwischen der Baumschule und mir wurde halt beendet. Und dann überlegt man sich natürlich mit meiner Grundlage Baumschule, was kann ich denn im gärtnerischen Bereich noch Gutes tun, also der Gartenlandschaftsbau fällt halt aus, weil ich kann nicht pflastern und viele andere gärtnerische Berufe, da gibt's ja viele Unterstufen, kannst du halt mit einem Baumschulwissen überhaupt nicht abdecken, noch nicht mal ansatzweise. Und da bin ich tatsächlich auf dem Friedhof gar nicht schlecht. Also mit dem, was ich als Grundlage habe, das kommt dem doch tatsächlich am nächsten.
Hm. Ja, herzlich willkommen, also beziehungsweise hallo auch erstmal von meiner Seite. ich bin heute auch da. und ich wollte einfach mal fragen, du hattest jetzt gerade so von zwei unterschiedlichen Berufsbildern gesprochen, sage ich jetzt mal. Einmal Friedhofsgärtnerin und was noch? Also das heißt, den Unterschied, ich glaube, der war mir in unserem Vorgespräch noch nicht so bewusst. Ich glaube aber, dass das auch vielen von unseren Zuhörern nicht ganz bewusst ist. Was sind so die Unterschiede zwischen dem Berufsbild, was du machst gerade auf dem Friedhof und ich sag mal, des anderen Berufsbildes.
Aber du meinst jetzt die beiden Unterschiede der Friedhofsgärtner?
Genau.
Nicht das, was ich früher mal gelernt habe.
Nein, also gut, von den Friedhofsgärtnern.
Ja, genau. Ja. Also bei den Friedhofsgärtnern ist meiner Meinung nach schon der gravierende Unterschied, dass die privaten Friedhofsgärtner eben halt diese private Grabpflege machen. Die Angehörige im Nachgang der Beisetzung bei hiesigen Friedhofsgärtnern in Auftrag geben können. Das heißt, die übernehmen wirklich die reine Grabpflege. Wir auf einem öffentlichen städtischen Friedhof, kommunalen Friedhof, haben auf den privaten Grabstätten gar nichts zu suchen. Also wir nehmen da kein Blatt Laub runter, wir machen da keine Wechselbepflanzung. Das muss alles extern in Auftrag gegeben werden an private Friedhofsgärtnereien, die eigentlich tatsächlich in jeder Stadt ansässig sind, wahrscheinlich auch mehrere. Also selbst Castrop hat ja so ungefähr mal zwei zu nennen. Ich denke mal, da gibt's dann in Dortmund auch noch mehr. Die gehen dann halt wirklich auf die individuellen Wünsche der Angehörigen ein. Was soll gepflanzt werden? Soll das nur regelmäßig gereinigt werden, von Laub befreit werden? Soll da regelmäßig Rindenmulch drauf? Oder was einem dann halt so einfällt, ne? Wenn man sich das halt eben selber nicht mehr zutraut oder grundsätzlich nicht will, weil man nicht mehr ortsansässig wohnt, dann kann man sowas in Fremdauftrag geben. Und wie gesagt, der prägnante Unterschied ist halt tatsächlich, dass wir bei der Stadt auf den Privatgräbern nichts zu suchen haben. Da gehen wir nicht dran.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du kümmerst dich vor allem, ich sag mal, um den Friedhof an sich.
Ja, genau. Ne? Ja.
Und ich sag mal, die Friedhofsgärtner kommen dann von überall her und kümmern sich um die Gräber. Okay.
Richtig.
Ich glaube, das war bestimmt einigen so nicht bewusst. Wenn du an deinem Beruf so denkst, was machst du da am liebsten? Ich sag mal, du kommst aus der Baumschule, ne? Das ist bestimmt, ich sag mal, Neupflanzen von Bäumen und irgendwie zu sehen, wie die wachsen, ist bestimmt eine Sache, die dir ganz gut gefällt.
Ja, definitiv. Das hast du schon richtig erkannt. Aber das ist natürlich tatsächlich das Wenigste, ne? Also das meiste ist wirklich Pflanzenbestand pflegen, also schneiden in dem Fall. Aber die Eingangsfrage war ja eher, was mache ich am liebsten? Also das ist schwer zu beantworten. Ich mag da tatsächlich irgendwie alles. Also ob das jetzt, klar, auch aus meiner Sicht als Frau, ich mag das total gerne, wenn ich da im Bagger sitze. Und es geht hier. Ja, tatsächlich. Oder der Radlader, der große Radlader ist halt mein Liebling. Und da geht's ja nicht immer nur darum, dass man Grabstätten aushebt. Ne? Man muss natürlich auf dem Friedhof auch andere Dinge mit dem Bagger tun. Eben auch abgelaufene Gräber womöglich entfernen. Ne? Das musst du halt auch mit dem Bagger machen. Oder auch es gibt auch Strauchgruppen, die sind einfach mal im Weg. Die müssen dann auch mal weg. Das macht man dann auch schon mal mit dem Bagger. Aber wie gesagt, was mache ich am liebsten? Ich mache da echt alles gerne. Also ich habe da für mich persönlich den Jackpot geknackt. Ne? Also mir macht das alles total Spaß. Alles, ja, was dazu gehört. Ja, total.
So muss das sein.
Genau.
Finde ich total faszinierend. Aber wenn du jetzt sagst, irgendwie du gehst mit einem Bagger daher und hebst abgelaufene Gräber aus, kann ich mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Zuhörende schon so einen kleinen Schauer über dem Rücken hat. Wie ist das? Also ich meine, ist das Grab noch, also ist da noch ein Stein drauf? Sind da noch die Blumen drauf? Kommen Angehörige nochmal, um zu gucken?
Also da ist im Grunde alles, was du gesagt hast, ist möglich. Ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig, jetzt Gräber abzuräumen. Also es gibt halt Ruhefristen, die werden natürlich eingehalten. Logisch. Das heißt, bei einer Erdbeisetzung 30 Jahre, bei uns in Castrop, das ist kommunal echt unterschiedlich, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Bei uns ist alles, was irgendwie im Sarg beigesetzt wurde, erstmal 30 Jahre. Und wenn es ein Wahrgrab ist, hast du auch die Möglichkeit, noch darüber hinaus Jahre aufzukaufen. Aber sagen wir mal, die 30 Jahre Ruherecht sind um, oder bei einer Urne sind es 20 Jahre bei uns. Wenn es jetzt nicht gerade auch ein Urnenwahlgrab ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich, da will ich jetzt nicht durcheinander kommen. Aber das Ruherecht ist halt abgelaufen und der Nutzungsberechtigte, die Angehörigen, die haben kein Interesse mehr, das fortzuführen. Dann bekommen wir halt Bescheid und dann darf das abgeräumt werden, heißt das tatsächlich. Und dann findest du alles, was du gesagt hast. Da wird ein Stein stehen, da werden noch Pflanzen sein, da wird eine Laterne sein. Da werden Trittplatten sein, alles dergleichen. Und die Angehörigen haben natürlich in der Zeit, die haben ja auch eine Nutzungsurkunde. Die wissen auch, wenn sie nachschauen, wann es denn jetzt an für sich abläuft, dann haben die natürlich auch die Chance, sich da was wegzunehmen, wenn sie das möchten. Also der Stein ist ja in der Regel nicht möglich, ne? Ist ja viel zu schwer. Und was will man auch damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht nicht. Das will eigentlich keiner. Ob da jetzt Pflanzen mitgenommen werden, ich achte da ehrlich gesagt nicht so drauf. Das kann halt wirklich sein, dass die sich als Andenken was mitnehmen. Aber im Endeffekt, wenn du das wegmachst, du bleibst ja an der Oberfläche. Ja, also das wird ja 1,80 Meter tief beerdigt. Da kommst du ja nicht mehr dran. Du nimmst nur oberflächlich den Stein weg, du nimmst die Bepflanzung weg.
Ach so.
Mhm.
Okay.
Ja, also.
Okay.
Nee, Katrin, nee. Also ja, wirklich also, nur, du bleibst nur oben, oberflächlich. Okay. Und wie gesagt, nimmst das weg, was ich gerade beschrieben habe, bringst neue Erde rein und dann wird Rasen eingesät und dann wird das halt zukünftig gemäht.
Okay.
So.
Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Bestatter wäre, der aus Bayern käme, dann bräuchte ich diese Frage gar nicht fragen, weil ich das wahrscheinlich selber machen würde. Aber hier in NRW und auch in ganz vielen anderen Bundesländern ist das ja gar nicht üblich, dass wir als Bestatter die Gräber machen. Aber deswegen frage ich dich, wie ist das denn, das wieder zuzumachen, das Grab, wenn man das aufgehoben hat für eine Beisetzung und man weiß, ich sag mal, gerade bei einer Erdbeisetzung, da ist jetzt ein Körper drin, wo man quasi Erde drauf gibt. Wie ist das so? Also ich stelle mir das schon irgendwie ein bisschen schwierig vor.
Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nie diese Barriere. Also ich finde das überhaupt nicht schwierig, weil wir haben ja zu allen so eine natürliche Distanz. Die kennen wir alle nicht. Also diese Menschen haben wir höchstwahrscheinlich vorher nie gesehen. Klar, den einen oder anderen vielleicht schon, weil er vorher als Besucher bekannt war. Ja, aber nichtsdestoweniger denkst du dann, ja, du machst ihm jetzt noch mal bereitest ihm noch mal einen schönen letzten Weg. Ne, das ist natürlich das Vorfeld beim Aufmachen, aber auch beim Zumachen denkst du dann schon, ja komm, das ist der Lauf des Lebens. Ne? Also irgendwann passiert uns das allen. Und ich hab da wirklich eine gesunde Distanz, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch gesund.
Ja. Ja, ich habe manchmal so in dem Zusammenhang auch abgestumpft gehört. Das sage ich eigentlich nicht gerne. Das klingt mir auch zu negativ. Also wie gesagt, ich habe einfach nur eine gesunde Distanz. Ich kannte die Menschen nicht und führe mir halt auch vor Augen, dass so das Leben halt endet, ne?
Für uns alle. Ja. Und das eine ist ja jetzt das Grab, also das abgelaufene Grab dann abzuräumen.
Ja.
Und wie ist es dann, ein neues Grab vorzubereiten? Also nehmen wir mal an, da ist jetzt eins abgeräumt und da ist jetzt sowieso der Rasen noch nicht nachgewachsen. Mhm. Macht man dann direkt dann da das Loch wieder auf?
Nein.
Oder okay.
Nein.
Sondern wie läuft das dann? Gibt es da auch noch mal so Fristen?
Also theoretisch Unrecht hast du nicht. Wenn das Ruherecht abgelaufen ist, könnte man theoretisch wieder belegen.
Mhm.
Da wir aber, ich denke mal eigentlich tatsächlich, dass das für alle Friedhöfe gilt, du hast halt Felder. Ne, größere Felder und hast dann eventuell auch wirklich mal, dass irgendwo nur dazwischen jetzt mal ein Grab abgelaufen ist und das entfernt wird oder wie ich gesagt habe, bei Wahlgräbern, wenn das wieder aufgekauft wird, dann ist ja auf diesem Feld immer noch irgendwie was existent. Da fängst du ja nicht unbedingt an, dazwischen rumzuwuscheln und da neu beizusetzen. Das ist bei uns eher der Fall bei Reihengräberfeldern. Es gibt Reihengräberfelder, die sind rückläufig. Wir haben jetzt mittlerweile eher Rasenreihengräberfelder. Da wird halt der Reihe nach beigesetzt. Das heißt, du hast so, ich sag mal grob im Zeitraum von 2-3 Jahren höchstens, hast du ungefähr so ein Feld dann belegt, voll belegt.
Mhm.
So, und dann musst du ja wieder die 30 Jahre warten.
Mhm.
Und dann werden da auch nicht einzelne Gräber entfernt, weil Reihengräberfelder können nicht aufgekauft werden. Da ist nach 30 Jahren dann tatsächlich an der Stelle Schluss. Dann wird förmlich das ganze Feld wieder aufgelöst.
Okay.
So, und in der Zwischenzeit musst du ja schon wieder an einer anderen Stelle gestartet haben. Das kann ja zeitlich einfach nicht Hand in Hand gehen. Dann vergehen ja sowieso noch wieder ein paar Jahre, bis du womöglich wieder irgendwann den Anspruch hast. Also auf das Feld muss ich aber jetzt langsam mal wieder zurückgreifen.
Mhm.
Da vergehen auch wieder ein paar Jahre. Aber das kannst du in Summe nicht nennen.
Mhm.
Das können 5 Jahre sein, das können 10 Jahre sein. Das kann man schlecht sagen.
Okay,
weil so ein Friedhof ist ja groß und hat ja auch Reserveflächen, genau aus dem Grunde.
Das ist so ein rotierendes System vom Prinzip her.
Ja, genau.
Ne? Okay. Aber wenn ich mir jetzt überlege, vor 30 Jahren ist jemand beigesetzt worden und dann wurde das nach 30 Jahren abgeräumt und dann vergingen noch mal 5 bis 10 Jahre
ja.
und dann wird das wieder ausgehoben.
Mhm.
Ist da alles weg?
Nein. Grundsätzlich nein.
Okay, das.
Oh, also wir sind heutzutage in der glücklichen Lage, dass sich ja alles sowohl bei Uhren als auch bei Särgen auflöst. Ne? Also früher war unheimlich viel Kunststoff verarbeitet und so. Ne? Also der Sarg wurde mit Kunststofffolie ausgelegt und so. Das findest du natürlich jetzt aktuell teilweise noch. Das wird in ein paar Jahren nicht mehr passieren. Und dann hat sich der Sarg komplett aufgelöst, also das Holz ja sowieso, mhm. aber eben halt auch das Innenleben, was so zum Ausschlagen gehört. Da werden ja auch Kissen eingelegt und zum Teil kriegst du ja auch eine Decke über und wie auch immer. Ne? Und du hast ja auch was so unter dir, du liegst ja nicht auf dem nackten Holz in dem Sarg. Mhm. Das ist ja jetzt natürlich alles nachhaltig, ne? Dass das wirklich sich auflöst. Aber nichtsdestoweniger, du findest tatsächlich auch Knochen wieder, ja, definitiv.
Was passiert dann damit?
Das kann ich dir sagen. Also du musst ja für einen Sarg 1,80 Meter tief.
Mhm.
Und wenn du dann in den Zwischensoden Gebeine findest, muss das Loch tiefer ausgehoben werden. Nochmal tiefer. Dann wird das förmlich wieder beigesetzt. Und dann wird das wieder mit Erde bedeckt, damit du weiterhin auf den 1,80 für die folgende Beisetzung kommst.
Ah, okay. Also die vorherigen Gebeine werden dann quasi da drunter.
Mhm. Genau.
Okay.
Ja.
Okay. Finde ich spannend.
Mhm. Also das Gleiche ist auch bei einer Urne. Ne? Du hast da ja auch Felderwechsel und landest dann wieder irgendwo, wo eine Urne war und triffst die womöglich auch. Und Urnentiefe 80 Zentimeter, musst du halt also förmlich nochmal 20, 30 Zentimeter tiefer gehen und die Urne dann auch wieder da belassen.
Okay.
Ne? Und dann wieder Erde drauf und dann darf die neue Beisetzung dann drauf.
Okay.
Mhm.
Ich hatte nur ursprüngliche Frage, die ich eigentlich stellen wollte, aber jetzt hatte sie gerade was gesagt, dass man natürlich eben Knochen wiederfindet und so. Und dass glücklicherweise, das müssen wir ja zwangsweise, sich immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt und dementsprechend mehr abgebaut werden kann. Mhm. Tatsächlich ist aber ja auch ein großes Problem, so habe ich das gehört und ich sag mal, du sitzt an der Quelle, dass die Kleidung immer mehr das Problem wird. Also dass quasi ich sag mal, synthetische Stoffe verwendet werden und quasi so Trainingsanzüge und alles, was in irgendeiner Form ist, wird immer weniger Baumwolle und immer mehr quasi so, ich sag mal, Plastikstoffe, die dann in der Kleidung drin sind, die dann quasi überbleiben, die man dann ja auch dann wieder beisetzt, wie du das gerade sagtest, und die dann ja quasi sich auch in der Erde nicht zersetzen und dementsprechend ja auch immer da bleiben. Ist das also, ne? Keine Ahnung, hast du sowas schon mal mitbekommen?
Also ist tatsächlich ein interessanter Gedankenanstoß, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe es auch tatsächlich noch nicht gesehen.
Hm.
Ja, also Kleidung tatsächlich habe ich noch keine gefunden. Mm-mm.
Aber die müsste dann auch wieder...
Alles.
Okay, alles, was dazugehört. Okay.
Ja, genau.
Mhm. Ich hatte mich jetzt gerade noch gefragt, du hattest ja vorher... ich sag mal, warst du den ganzen Tag umgeben von Bäumen?
Bin ich ja jetzt auch wieder.
Genau. Jetzt bist du auch umgeben von Bäumen den ganzen Tag, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass auch um dich herum nur Gräber sind. Mhm. Macht das für dich, ich sag mal, gedanklich einen Unterschied?
Nein. Nein. Also über die Frage habe ich mir auch tatsächlich mal so ein paar Stunden Gedanken gemacht. Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe da so kein Feeling für, dass da irgendwie der Tod allgegenwärtig ist, muss ich tatsächlich sagen.
Ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ne? Also dass das für dich so eine natürliche Art und Weise, du strahlst das auch so aus, dass das ist nicht nur dein Beruf, sondern du sagst auch, ich arbeite da und ich mache was für die Menschen und dass es irgendwie für dich kein gruseliger Ort ist.
Nein. Also gruselig fand ich Friedhöfe noch nie. Nein, ganz im Gegenteil. Bei so schönem alten Baumbestand, den viele Friedhöfe haben, das ist für mich eigentlich auch eher so ein Kleinod an Natur. Also, grusel gar keiner.
Ja, ich habe jetzt einfach mal die, ich sag mal, klassische, wie soll man das sagen, gesellschaftliche Akzeptanz von Friedhöfen manchmal so.
Ja,
also, du gehst den Weg echt über den Friedhof? So?
Genau, du kannst doch außen rumgehen. So viel weiter ist das doch gar nicht. Ja, genau.
Und im Endeffekt ist es eigentlich ein Park.
Ja, im Endeffekt ist es aus meiner Sicht immer ein Park. Also gerade auch in dem Stadtteil, in dem ich tätig bin, ist sonst eigentlich tatsächlich nicht viel grün. Ich habe schon oft das Gespräch mit älteren Damen, die sich so ab der Dunkelheit nicht mehr gerne auf dem Friedhof trauen. Ich versuche da positiv drauf einzusprechen, aber Ich weiß nicht, ob ich da bei den Damen die Meinung ändern kann, aber ich sehe das, wie gesagt, gar nicht so. Und wie gesagt, es ist für mich im Grunde auch ein bisschen eine Erholung. Und das wird mir teilweise auch von Besuchern bestätigt. Ne? Es kommen ja nicht nur Angehörige, die jemanden besuchen wollen, sondern kommen ja auch einfach Spaziergänger. Das merkt man. Ja. Ne? Oder da wird auch gejoggt oder so. Ne?
Und, also kommst du dann auch regelmäßig in intensivere Gespräche mit den Menschen, die da zu Besuch auf dem Friedhof sind?
Das kommt tatsächlich vor. Also im Moment ist ein bisschen weniger geworden tatsächlich, weil das auch die Frage war, wie sich das für mich anfühlt, jemanden beizusetzen, dann das Loch zu schließen, in welcher Form auch immer. Also gerade die, die man so ein bisschen näher kennengelernt hat, weil sie da jetzt, die Frau liegt schon da oder die Frau sagt, der Mann liegt schon hier oder wie auch immer. Mit denen hast du natürlich echt auch intensiv gesprochen. Da sind wahrhaftig jetzt vor Weihnachten 2, 3 Herren leider verstorben, mit denen ich intensive Gespräche hatte. Ja, jetzt muss ich mal gucken, mit wem ich so als nächstes ins Gespräch komme. Aber es ist natürlich jetzt auch gerade oft kalt und dunkel und nass und da ist nicht so viel los.
Ja, klar, da geht man generell nicht so gerne irgendwie in die Naherholung, ne? Da bleibt man lieber zu Hause. Ja,
richtig.
Unter der warmen Decke, okay.
Ja.
Ja. Naherholung ist ein gutes Stichwort. Also, welche Art der Gestaltung findest du am ansprechendsten oder was machst du da am liebsten? Also wahrscheinlich die Bäume, oder?
Also du meinst jetzt generell auf dem ganzen Friedhof?
Ja, genau.
Ja, okay. Wie gesagt, unser Friedhof im Besonderen ist halt auch schon ziemlich alt. Ne? Der ist irgendwie Ende 1880 oder 1889 oder so entstanden. Da wird nicht jeder Baum von sein. Aber man erkennt schon, dass das ein sehr, sehr alt gewachsener Friedhof ist. Also wir haben sehr schöne, alte, knorrige Bäume. Ja klar, die mag ich sehr, aber da lasse ich trotzdem auch ein bisschen mein Baumschulwissen einfließen. Wie ich schon sagte, wir müssen ja auch hier und da mal eine Strauchgruppe entfernen, gerade wenn die so in so einem Eckenbereich ist, wo wir auch häufiger um die Ecke fahren müssen und so. Da musst du einfach auch mal so ausgewachsene Sachen entfernen. Und die möchte ich nicht ersatzlos streichen. Also da habe ich mich jetzt schon eingesetzt, dass man da wirklich mal so ein paar Solitärgehölze einsetzt, was dann auch wirklich Spaziergänger oder wie auch immer zum Verweilen einlädt, weil die Blüten duften oder so. Oder der nächste hat total tolle leuchtende Früchte im Herbst, ne? Oder wir hatten jetzt mal an einer Ecke, das ist auch noch direkt an so einem Haupttor gewesen, im Sommer kann er blühen, gelb und rot. Das fanden alle total stark. Ich sage, ja, das ist der Farbtupfer schlechthin. Ne? Die blieben alle stehen, die machten Fotos. Ne, wir machen ja auch alle 2, 3 Jahre muss das wiederholen. Bienennährgehölzweiden, also ganze Wiesenflächen voll Bienennährgehölze. Da stellen sich die Leute rein und fotografieren sich. Ne? Und das finde ich total schön. Und wie gesagt, da versuche ich halt ein bisschen mein Baumschulwissen auch einfließen zu lassen, weil diese Kanner sind halt nicht mehrjährig. Die mussten wir jetzt halt wieder rauspulen. Die müssen in so ein Winterlager. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin aus der Baumschule. Wir machen das jetzt hier dauerhaft oder gar nicht.
Ja.
So, und dementsprechend, da versuche ich dann ein bisschen was zu machen, ne? Dass das noch ein bisschen attraktiver wird.
Ja. Ich hatte jetzt gerade ein Wort gehört, Bienennährgewächse,
wie hast du es gesagt? Bienennährgehölze,
Also
Bienennährgehölze wären, wie gesagt, bei mir aus der Baumschule. Also Gehölze sind halt dauerhafte Gewächse. Und wir haben das aber auch auf 2 Stellen, 2 größeren Stellen als Aussaat. Das ist dann in der Regel so 1- bis 2-jährig nur.
Ich hatte jetzt gerade gefragt, weil ich sag mal, mir persönlich ist Nachhaltigkeit total wichtig. Und ja, ich sag mal, ich sehe das persönlich auch so, dass der Friedhof mehr als Park genutzt werden sollte und muss.
Ja.
Was natürlich auch dementsprechend dann ja ist, dass der auch eine gewisse Funktion hat. Ne, es ist A, eine Grünfläche generell, die die Stadt auch als Grünfläche sieht. Und ich sag mal, im Punkto Nachhaltigkeit dementsprechend dann natürlich auch die Funktion haben soll, dass es eben ein Habitat ist für Vögel, für Bienen etc. Welche Möglichkeiten gibt's denn da? Macht ihr da in die Richtung irgendwas für Tiere oder für
Ja, im Endeffekt läuft die Antwort schon fast ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon erzählt habe. Also ich, wie gesagt, versuche das mit meinem Baumschulwissen so ein bisschen zu korrigieren, wenn wir irgendwo was an Pflanzen entfernen, dass dann da auch wieder was, also nicht nur, dass die Leute stehen bleiben und dran schnuppern, aber meist was gut riecht, lockt natürlich auch Insekten an. Also da achte ich schon ein bisschen drauf, dass das nicht einfach nur optisch schön ist, sondern dass das eben halt auch tatsächlich nachhaltig was bringt, also unserer Tierwelt in dem Falle und den Menschen natürlich dann auch, beiden irgendwo. Und wie gesagt, das mit der Aussaat, das kommt tatsächlich von der Stadt. Das ist gar nicht so von uns Mitarbeitern initiiert, sondern das kam von oben. Das machen wir aber gerne, das machen wir schon einige Jahre. Macht auch jeder Friedhof mit, weil wie gesagt, wir haben ja diese freien Flächen, die dann umgepflügt werden und dann wird das halt eben ausgesät. Ja, das ist das, was wir so tun können, denke ich, an der Stelle.
Was war so das außergewöhnlichste Tier, was du so mal?
Oh, wir haben Fledermäuse. Ach. Ich weiß nicht, ob das außergewöhnlich ist, aber es ist für mich ein Traum. Wir haben noch so eine schöne alte kleine Hütte. Da fehlt Fenster und Tür und den kenne ich tatsächlich auch noch aus der Baumschule. Guter Mann ist tatsächlich, wie sagt man da? Ja, Spezialist für Fledermäuse, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und hat dafür auch die richtigen Geräte und hat da tatsächlich in den Ritzen Fledermäuse gefunden. Also das auf einem anderen kommunalen Friedhof in Castrop, der eben direkt an einem Wald grenzt, Fledermäuse sind, das war mir bekannt. Aber dass auf unserem Friedhof auch welche sind, die sich tatsächlich in diesem alten Gemäuer befinden, großartig, finde ich super. Und der hat dann in dem Zusammenhang auch sofort Fledermaus-Nistkästen auch angebracht oder Überwinterungskästen auch zusätzlich. Genau, die hängen bei uns in den Bäumen. Und ansonsten haben wir Fasane, Eichhörnchen, alles, was so kreucht und fleucht und klein und niedlich ist. Also auch Mäuse natürlich. Bleibt natürlich nicht aus. Aber bei uns auch vögelmäßig. Also ich bin jetzt nicht so die Vogelkundlerin, da kann ich dir jetzt keine Rassen nennen. Aber wir haben auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Vögel auf dem Friedhof.
Fasane zum Beispiel finde ich ziemlich außergewöhnlich.
Ja, oder?
Also die sieht man, also Fasane sehe ich jetzt zum Beispiel.
In Dortmund habe ich noch keinen gesehen.
Das ist sehr lange her bei mir zumindest.
Also ich fahre immer nach außerhalb.
Das letzte Mal im Zoo, glaube ich.
Ja doch, wir haben eine Fasanenfamilie. Ach so, ja, und Rehe.
Rehe, ehrlich? Auf dem Friedhof?
Das Schlimme ist, Rehe sind eigentlich tatsächlich für einen Friedhof etwas problematisch.
Ach.
Die trampeln über die Gräber, die kennen da gar nichts und fressen bevorzugt Rosenköpfe ab.
Oh nein.
Wir haben hinter unserem Friedhof auch so ein Brachgebiet, / es soll halt ein Baugebiet werden und dahinter ist die Emscher. Also viel so ein bisschen Niemandsland und da laufen die rum.
Mhm.
Können wir regelmäßig sehen und weil wir natürlich auch zumindest für Fußgänger die Tore immer aufhaben, da rutschen die auch durch. Ne? Also wir haben natürlich alles umzäunt, aber ich denke mal, zumindest die offenen Tore halten die nicht auf. Und die fressen halt auch ganz gerne die Wechselbepflanzung, also das Einjährige, ne? So Eisbergenien und sowas. Zuppen die sich weg und also fressen wirklich nur alles, die Pflanze ab und der Ballen guckt dann so nach oben und ist meist auch alles kreuz und quer getrampelt. Ich meine, ich liebe Rehe sehr, aber ich kann dann auch verstehen, wenn der ein oder andere Angehörige sagt, ich mache das jetzt zum x-ten Mal, das wird mir immer von den Rehen hier abgefressen.
Ja. Immer das, was so schön blüht und duftet, ne?
Genau. Ja.
Okay. Ja, ach Mann. Ich glaube, die Frage erübrigt sich, aber ich habe sie hier trotzdem stehen, weil ich mir denke, für viele ist das Thema Friedhof ja immer noch ein unglaublich schweres und eher belastendes Thema. Es sei denn, man hat den wirklich schon als Naherholungsgebiet für sich entdeckt, aber habt ihr auch so richtig Spaß bei der Arbeit und lacht herzlich? Und ist das, also hört man oft Lachen auf dem Friedhof?
Ja, ich denke zumindest meins. Also, ich glaube, meine helle Lache hört man oft. Also, ich muss tatsächlich sagen, das war so das Einzige, wo ich zwischendurch gedacht habe, so, boah, ist das jetzt ein bisschen pietätlos, wenn ich jetzt hier so laut lache, ne? Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, nee, kann eigentlich nicht sein. Also, für mich ist ein Friedhof tatsächlich nicht nur Naherholung, sondern auch einfach irgendwie ein Ort der Begegnung. Ne? Also, ich habe schon so oft ältere Herren, manchmal waren es drei, so direkt auf der Bank gesehen. Die hatten wohl alle leider den Tod ihrer Frauen zu beklagen. Und die saßen zusammen und haben geschnackt. Ne? Also die haben auch gelacht und gegrinst und haben sich nett unterhalten. Und vielleicht auch mal das ein oder andere Traurige ausgetauscht. Vielleicht haben sie auch mal zusammen ein Tränchen vergossen, keine Frage. Aber um auf das Lachen zurückzukommen, definitiv. Also bei uns wird viel während der Arbeit gelacht, einfach weil wir uns auch unter Kollegen echt gut verstehen. Ne? Also das kommt natürlich tatsächlich dazu. Dass wir einfach und im positiven Sinne auch einfach Spaß bei der Arbeit haben. Das ist einfach so, ja.
Und ich meine, was ein gutes Zeichen für euren Friedhof ist, ist, dass das so wirkt, als wäre es eine Begegnungsstätte.
Ja.
Und ich sag mal, das ist, glaube ich, nicht auf jedem Friedhof so und das ist toll. Weil, ich sag mal, gerade die Leute, die brauchen ja auch sich gegenseitig untereinander.
Ja.
Und das ist einfach eine schöne Sache, dass das den Leuten da die Möglichkeit gegeben wird. Und ich sag mal, es ist ja auch ein Unterschied, ob man quasi bei einer Trauerfeier lacht. Mhm. Das ist ja das eine, das kommt ja nicht vor. Mhm. Und die andere Sache, dass man auf dem Friedhof lacht. Also ich glaube, auf dem Friedhof lachen, zur Trauer gehört auch Lachen. Da gehört Weinen, da gehören ganz viele gemischte Gefühle dazu. Mhm. Und ich glaube,
das denke ich nämlich auch, dass eigentlich immer noch tatsächlich auch dieser Akt der Bestattung, alles, was damit zusammenhängt, vielleicht immer noch so ein bisschen sehr verkniffen gesehen wird. Also ich kenne das eigentlich auch wirklich, klar, auch privat war ich natürlich auch schon mal auf einer Beisetzung, Beerdigung, Trauerfeier, wie auch immer. Da gehört viel Trauer und Weinen auch dazu. Aber ich habe immer das Gefühl, selbst wenn es die Stimmung gerade so hergibt, lachen traut sich dann da keiner. Hm. Ne? Also vielleicht ist das dann auch eher im Nachgang mit diesem Leichenschmaus, dann löst sich meist der Knoten vermutlich tatsächlich. Aber ist tatsächlich so. Aber gerade bei uns auf dem Friedhof, wenn die Beisetzung stattfinden, müssen wir uns ja komplett im Hintergrund halten. Also wie das dann da so in der Trauerhalle, wie sich da gerade die Trauergesellschaft gibt, das wissen wir alles nicht. Also das geht uns auch nichts an und da halten wir uns diskret zurück. Da kann ich nur für mich privat sprechen. Also ich habe das schon auch erlebt, dass wirklich Verstorbene gesagt haben, also nee, ich möchte das nicht so streng haben. Und dann wurde halt auch mal geschmunzelt irgendwie am Grab. Oder wenn man vorgetreten ist, hat man sich irgendwie was Witziges gedacht, was man mit dem Verstorbenen so erlebt hat. Finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Ne? Also so in dem Zusammenhang. Doch, ja.
Ja, aber also du wirst ja dann auch, wohl oder will, während deiner Arbeitszeit die eine oder andere Beisetzung erleben, ne? Also zumindest irgendwie im Vorbeifahren oder Vorbeigehen, ne? Also ist das dann eine komische Situation für dich?
Ja, das ist eigentlich nicht so ganz richtig. Das ist das, was ich gerade meinte. Wir halten uns komplett im Hintergrund. Also wir beobachten das schon irgendwo aus der Ferne, weil wir müssen ja irgendwie auch abschätzen können, wann ist die Trauergesellschaft dann vom Grab weg? Wann können wir wieder vor, um das zu schließen? Aber das läuft natürlich ganz diskret ab, ne? Deswegen, da bin ich so weit entfernt, da kann ich eigentlich nichts ablesen.
Ja, okay. Aber was ihr noch macht, ist dann die Vorbereitung in der Trauerhalle, ne? Mhm. Was gehört da noch mit dazu? Also das kenne ich tatsächlich nur jetzt aus dem privaten
Raum. Also Vorbereitung ist so weit gegriffen. Wir sorgen einfach nur dafür, dass das sauber und ordentlich ist, dass genug Wachs in den Kerzen ist, dass die Heizung funktioniert je nach Jahreszeit, dass das Harmonium funktioniert. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon, ne? Licht anmachen.
Okay, also nicht auch schmücken oder
nein, so? Nein, das macht jeder Bestatter. Der hat da meist so seine Sachen. Dann wird ein bisschen Organza gelegt. Der nächste hat ganz, ganz viel Teelichter, was auch immer. Nee. Das ist ja individuell von Bestatter zu Bestatter unterschiedlich. Der bringt da seine eigenen Sachen mit.
Okay.
Da haben wir nichts mit zu tun. Also das Einzige, was wir dekorieren, sind tatsächlich die vorbereiteten Löcher. Also es gibt ja dieses grüne Vlies. Das sieht so ein bisschen aus wie Plastikrasen oder Kunststoffrasen. Das gibt's einmal in so einer Form, dass das wirklich in dieses Uhrenloch so reinfällt. Also hast du es oben liegen, glatt liegen und dann geht noch so ein Stück ins Loch runter, dass du wirklich auch die Erde gar nicht sehen kannst in dem Sinne. Und für einen Sarg passiert das Gleiche. Da hängst du halt auch an vier Seiten diese Matten ein. Mhm. Und du hast ja irgendwo auch Erde zu lagern, die du vorher ausgenommen hast. Und das wird natürlich auch mit diesem grünen grasähnlichen Matten abgedeckt und wir legen natürlich die zwei Holzstangen hin und die drei Stricke werden hingelegt, ne, mit denen dann der Sarg abgelassen wird.
Ja.
Das ist so die einzige Deko, die in dem Sinne, die wir machen.
Ja, okay.
du sagtest gerade, das grüne, fließähnliche.
Wir sagen einfach immer nur grüne Matten. Also.
Grüne Matten. Und das trifft es auch eigentlich ganz gut. Mhm. Was ich mich schon häufiger gefragt habe, gibt es die auch in schön? Also gibt es da irgendwie quasi nein, also gibt es da irgendwie quasi eine Möglichkeit oder ich habe mich das schon häufiger gefragt. Im Endeffekt hat man ja ein Loch, was man versucht, vielleicht ein bisschen schöner zu machen, weil ein Loch an sich, wenn man das in der Erde macht, das sieht ja wirklich ein bisschen üsselig aus. Mhm. Aber irgendwie, ne, mir ist auch noch keine bessere Idee eingefallen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Weil irgendwie so ideal finde ich es immer nicht.
Also grundsätzlich ist es ja so, klar, für eine Urne siehst du die Erde, durch dieses grüne fließt dann nicht mehr. Wenn du Sackbeisetzung hast, wird ja auch eine Erdbaukiste abgelassen, ne, damit die Seitenwände nicht einbrechen. Gerade bei Reihengräbern kann das ja passieren, dass die linke Seite relativ frisch beigesetzt, die Erde ist noch weich, dann wird das ja von der Seite drücken. Dann lässt du so eine Erdbaukiste runter, da guckst du dann auf Stahl. So, Ne? Also nicht einfach nur auf die Erde, die du gerade genannt hast, sondern auf, ja, auf Metall. So, und diese grüne Matten dann einzuhängen, das ist schon dann schöner. ja, nichtsdestoweniger auch wieder ein interessanter Denkanstoß, weil ich habe die jetzt gar nicht so als so schlimm empfunden tatsächlich. Klar, für mich aus gärtnerischer Sicht ist alles, was irgendwie nach Plastikrasen aussieht, erstmal Blasphemie. Ist komisch.
Das ist, glaube ich,
ja, ne? Ja. Aber es ist, glaube ich, der goldene Mittelweg. Weil, was willst du machen? Du kannst natürlich den Sarg persönlich irgendwie individuell gestalten. Da gibt's ja Möglichkeiten, die zu bemalen. Oder ja, ich stehe sowieso auf Eiche. Das finde ich schön, wenn die nur geölt ist oder so, was auch immer. Aber was soll ich jetzt machen? Oder für was für eine Farbe soll ich mich jetzt entscheiden? Ich kenne den nicht. Ich bin, wie gesagt, total distanziert. Ne? Ich mache da einfach nur. Also da denke ich, ist der goldene Mittelweg zu sagen, ja, wir hängen da jetzt so grüne Matten rein. Die hätten jetzt vielleicht auch, naja, braun, ja, dann hättest du auch bei der Erde bleiben lassen können. Schwarz ist auch wieder so traurig. Ja. Und grün ist einfach auch so eine Sache. Du hast halt auch mal Matschwetter, dann musst du diese riesen Dinger zusammenlegen. Also es ist auch einfach irgendwie eine Farbe, die dann auch mal so einen Dreckfleck irgendwie schluckt. Naja, wie gesagt, wenn du es dann irgendwie bunt machst, dann hast du vielleicht wieder irgendjemand, der dann sagt so, oh nee, das ist mir jetzt auch wieder zu viel.
War jetzt einfach nur, so eine persönliche Frage.
Ich finde die Idee noch nicht mal uninteressant, aber du kannst dann nicht alle Geschmäcker erfüllen, das geht
das
nicht.
Ist, glaube ich,
also
wirklich
deswegen
das Problem.
Musst du einfach irgendwie neutral bleiben und da ist dann im Grün, das Grün schon am neutralsten.
Ja. Weil also ich persönlich finde sie jetzt, hast du ja gerade gehört, nicht ganz so schön. Ich habe das auch
häufiger. Ich hätte gerne eine pinke. Ja, ich möchte
kriegen
bitte
wir hin.
Pink.
Mit Sprühdose vorher
angesprüht. Das ist mir vollkommen egal wie, aber bitte pink.
Und ne, ich hatte das auch häufiger schon mal von Kunden gehört, dass die gesagt haben, dass ja, die das irgendwie nicht so schön finden. Und wir machen das dann auch eigentlich häufig, dass wir einen Kranz drüber legen und so. Aber es ist ja trotzdem irgendwie einfach nicht natürlich, aber wenn man das natürlich lassen würde, sieht es auch nicht gut aus. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht hast du da eine Lösung, aber ich glaube, die richtige Lösung gibt es da irgendwie auch nicht so richtig.
Nee, ich denke nicht. Ja. Tatsächlich nicht.
Ja, also ich habe tatsächlich jetzt, ich hätte noch ein paar Fragen, aber an quasi die andere Berufung der Friedhofsgärtner. Aber vielleicht hast du in letzter Zeit schon mal irgendwie was gesehen. Ich meine, du hüpfst ja da auch die ganze Zeit rum. Mhm. Ob es so einen Trend gibt irgendwie, was jetzt irgendwie die bevorzugte Bepflanzung ist. Ne? Also man kennt das ja aus Vorgärten. Ne? Irgendwann waren diese ganzen Steindinger total hip und Bäume, die so aussehen, als wären sie aus Plastik. Gibt es da jetzt wieder so eine Kehrtwende vielleicht? Also ich erhoffe mir natürlich, dass du jetzt sagst, es bleibt so natürlich wie möglich.
Wir hätten gerne nur noch Plastikbäume.
Genau, ich möchte gerne so Blumen, so Wildwiesen, ne? Also bienenfreundliche und insektenfreundliche Grabgestaltung hätte ich jetzt in meiner Wahrnehmung am liebsten. Aber gibt es da einen Trend irgendwo hin?
Ja, leider.
Oh Gott, ja.
Also es ist tatsächlich das, was du gesagt hast. Das, was wir in den Vorgärten sehen, passiert auch auf Friedhöfen. Also das heißt, diese sagenumwogenen Steinwüsten sehen wir auf dem Friedhof leider auch zuhauf. Kann das natürlich da nicht als Wüste bezeichnen, aber alles, was in Richtung Wahlgrab geht, wo der Nutzungsberechtigte nicht ganz, aber so ein bisschen machen darf, was er möchte, da siehst du immer wieder Zierkies. Zierkies à la Couleur. Und genauso wie damals in meinem Baumschulleben, als das dann aufploppte, wir machen jetzt Schotter im Vorgarten, kommt dann immer dieses Wort pflegeleicht ganz schnell in einem Satz mit dabei. Liebe Leute, ich kann euch jetzt aufklären, das ist nicht pflegeleicht. Es ist nicht nachhaltig und es ist auch nicht pflegeleicht. Kies vor allen Dingen wird irgendwie immer gern hell, weiß bevorzugt, hat unheimlich schnell Grünspan. Da muss nur ein einziges Blättchen verrotten. Schon hast du da wieder das Unkraut, also sprich das Wildkraut dazwischen. Eigentlich genau das, was wir beiden wollen, Katrin. Aber es ist dann
mehr
einfach,
Kies, ne?
Einfach nicht mehr pflegeleicht. Ja. Und teilweise, wir müssen halt auch Urnenreingräber mit pflegen. Also eigentlich gehen wir da auch schon mal mit dem Freischneider durch, ne? Einfach um da so ein bisschen den Rasen, der so ein bisschen zurück will, auch klein zu halten. Da haben wir keine Chance, weil auch die Leute da, die haben nur 60x60 Platz, aber teilweise dann auf 80x80 ihren Kies um den Stein legen, weil es ja so schön pflegeleicht ist. Dann kommt ja angeblich kein Unkraut mehr hoch. Stimmt ja auch nicht. Stimmt ja auch nicht. Und wir können es einfach nicht mehr mitpflegen, weil mit dem Freischneider schießt du die ganzen Steine durch die Gegend. Also das heißt, entweder ich mir selber oder anderen Leuten vor den Kopf, irgendwo vor den Körper oder vor die nächsten Steine, vor die nächsten Laternen, geht nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Trend, der besteht immer noch. Der wird wohl auch noch eine ganze Weile weitergehen, der gefällt mir gar nicht. Also ich kann halt wirklich, wie gesagt, verstehen, wenn die Leute sagen, ich kann nicht mehr so, ich bin zu alt, gebrechlich und ich kann mich da nicht mehr bücken, dann würde ich wirklich eher die hiesigen Friedhofsgärtner bitten, ob die nicht irgendwie das in Pflege aufnehmen wollen, als sich dann für vermeintlich pflegeleichten Kies zu entscheiden. Mhm. Ne? Und dann mit der Annahme, ich lege das einmal auf und dann ist Ruhe. Das stimmt nämlich einfach so auch nicht.
Okay.
Und da haben wir ja gerade schon drüber geredet, so was nachhaltig an
Eben, das ist es ja auch nicht.
Das ist ja überhaupt nicht.
Überhaupt nicht der Fall.
Weil ich sag mal, wenn man gerade, weil die Stadt das ja auch als Grünfläche eben einplant und sagt, das ist ja quasi nicht verdichtet. Und damit macht man ja wirklich genau das Gegenteil. Das ist ja quasi nicht zu, also nicht versickernder Boden. Und da denke ich mir auch manchmal, ui, das ist aber, also wirklich wie so ein Vorgarten. Und wenn man da wirklich nur Kies reinschmeißt,
ja
da kann ja nichts wachsen.
Nein.
Also da kann maximal irgendwie so ein bisschen, ich sag mal so Gedöns, Moos, wie auch immer, da drüber wachsen. Aber das sieht weder richtig gut aus und noch bringt das in irgendeiner Form der Tierwelt was. Und das
richtig.
Also das habe ich auch schon häufiger gemerkt und eigentlich gibt es da ja eine Möglichkeit von eurer Seite aus, dass es Urnenpflegegräber ja gibt.
Ja, genau, würde ja eigentlich unserer Pflege obliegen. Also natürlich nicht diese 60x60 Zentimeter, die den nutzungsberechtigten Angehörigen da zur Verfügung gestellt werden, aber die Wege dazwischen. Die haben wir ja zu pflegen, ne? Oder auch Rasenreihengräber, wo halt Urnen und Särge verbracht werden dürfen. Die mähen wir ja mit, ne? Also die Angehörigen können da eine Platte auflegen, in entsprechenden Maßen. Und die haben ja in der Regel auch noch irgendwie ein Loch, also ein Drittel sollte ja eigentlich immer noch offen sein. Die wenigsten pflanzen da aber irgendwas rein. Da wird dann halt einfach gerne dann dieser Kies auch eingeworfen, eingebracht. Ne?
Okay.
Also, aber wie gesagt, alles, was so Reihengräber ist, pflegen wir ja eigentlich tatsächlich. Und das funktioniert auf die Art und Weise nicht mehr, wenn der Kies da so drumherum gelegt wird. Keine Chance.
Ja, und ist aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch schwierig, den Leuten zu verkaufen. Das dürfte auf gar keinen Fall mehr, ne?
Ja.
Außer man macht es über die Gebühren, nicht über Gebühren, sondern über die Friedhofssatzung.
Genau.
Dann ginge es, aber
richtig.
Das ist dann noch ein bisschen größerer Weg, den man dann gehen müsste.
Oh ja. Ein sehr steiniger Weg, theoretisch.
Genau, dieser Weg wird kein leichter sein.
Richtig.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, vielleicht hast du ja für all die Zuhörenden, die jetzt gerade irgendwie mit dem Gedanken spielen, irgendein Grab zu pflegen oder abzugeben, so einen kleinen Tipp aus deiner Profession heraus. Was kann man denn machen, was ein bisschen pflegeleicht ist und nichts mit Kies zu tun hat?
Ganz ehrlich, schlichtweg wie früher. Bodendeckerpflanzen.
So
einfach schlichtweg Bodendeckerpflanzen. Ja, Efeu jetzt nicht unbedingt. Mhm. Kann man auch, natürlich, klar. Aber zum Beispiel ein Cotoneaster, eine Kriechmispel. Da hast du immer wieder kleine, feine Blüten, auch recht früh. Die finden Insekten auch nicht uninteressant. Und eben halt im Herbst auch Beeren. Und total schnittverträglich, auch so ein Begriff, der tatsächlich aus dem Friedhofsgärtnerbereich kommt, trittfest. Kannst drauf rumlatschen, wie du willst.
Ja.
Also das wäre jetzt einfach nur zur groben Abdeckung. Ne?
Ja.
Also wenn du jetzt sagst, so als Ersatz für die Steine, für den Kies, wie mache ich mir das denn pflegeleicht? Und es soll ja kein Unkraut hochkommen. Und das ist nämlich der Trick, wenn der Bodendecker, da gibt es ja noch viele andere zu nennen, Kriechmispel habe ich gesagt, Kriechspindel gibt's, Waldsteinien gibt's. Ne? Man muss ein bisschen auf sonnig und schattig achten, womöglich. Aber an für sich gibt's da noch viele andere Sachen, auch für den Schatten. Dickmännchen hier, Parisandra funktioniert auch ganz wunderbar. Wie gesagt, alles soweit trittfest, schnittverträglich. Baut eine sogenannte Schattengare auf. Das heißt, wo ich dichtes Blattwerk habe, können Wildkräuter nicht aufkeimen. Das geht halt einfach nicht. Und das ist natürlich so ein Punkt, den würde ich dann tatsächlich A als nachhaltig und B als pflegeleicht bezeichnen.
Wahnsinn. Also liebe Leute da draußen, ne, wenn ihr jetzt zuhört, ja, zukünftig bitte, ne, macht eure Gräber gerne nachhaltig und macht Bodendecker drauf. Und lasst das mit den Steinen. Ja.
Genau.
ja, und dann hätten wir jetzt eigentlich noch eine Frage, die wir stellen wollen. Und die stellen wir allen unseren Podcast-Gästen.
Ja.
Ich sag mal, da haben wir jetzt in diesem Gespräch nicht wirklich viel drüber geredet, deswegen kommt es so ein bisschen aus dem Nichts, gerade so.
Aber unser Thema gibt es ja her.
Ja, das stimmt. Was glaubst du, kommt danach? Nach dem Leben?
aus meiner Sicht nichts. Einfach gar nichts. Also ich bin da guter Dinge, tatsächlich positiv gemeint, dass es dann einfach Schluss ist.
Ja. Und Schluss ist auch jetzt. Meine Güte, das war aber ein sehr galanter Übergang.
Ja, bitteschön, ja. Ja, ich habe ja voll die Vorlage geliefert, ne? Unbewusst. Ja,
ich kann einfach nur sagen, Sandra, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Und ich glaube, wir haben viele Sachen gelernt. Unsere Zuhörer, vielleicht haben die auch einiges gelernt.
Ja.
Bis wir uns das nächste Mal sehen, lerne ich noch die ganzen Fachbegriffe, die du gesagt hast, von verschiedenen Blumen. Da habe ich mir gedacht, Kataneaster, das habe ich gerade noch.
Kotoneaster.
habe ich gerade noch im Kopf. Und vielen lieben Dank für, ich sag mal, den Einblick in einen Bereich, der, ich sag mal, vielen Leuten wahrscheinlich nicht ganz so geläufig ist. Und falls ihr ansonsten Interesse am Podcast habt, haben wir auch noch Social-Media-Kanäle. Und in den Shownotes findet ihr alle weiteren Informationen, die wir eventuell noch hinzufügen. Natürlich auch alle Links zu unserem Verein. Und zu guter Letzt bleibt nur eines zu sagen, und zwar vergesst das Leben nicht.
Danke.
Danke auch.
Dankeschön.